Vis-à-vis.
Paulus Manka, wenn wir uns umschauen in Deutschland und der Welt, die letzten Tage der Menschheit scheinen bereits wieder angebrochen. Afghanistan, Corona-Pandemie, Klimakatastrophe. Wie aktuell oder seherisch ist Ihre Inszenierung?
Ja, die Inszenierung, das Stück handelt ja vom Ersten Weltkrieg und der ist ja nachweislich schon 100 Jahre vorbei.
Ja, aber man kann ja in allen Kriegen der Welt durchaus etwas Heutiges entdecken, wenn man möchte.
Ja, es ist ein Antikriegsstück natürlich, aber ich würde jetzt nicht eine künstliche Aktualisierung da hineinlesen wollen.
Tatsächlich nimmt das eben in jeder Hinsicht monströse Werk von Karl Kraus mit Monologen, Dialogen, Massenauftritten. Insgesamt sind das 220 Szenen. Er nannte es Mars-Theater, wie Sie eben sagten, den Ersten Weltkrieg in den Blick und gilt eigentlich als unaufführbar. Sie haben jetzt etwa die Hälfte der Szenen ausgewählt, kondensiert, für den Berliner Spielort nochmal extra bearbeitet. Was hat Sie daran gereizt?
Also der Autor Karl Kraus hat es Mars-Theater genannt, weil er nicht der Meinung war, dass das auf der Erde von menschlichen Zuschauern und Besuchern entsprechend konsumiert werden kann. An einem Theaterabend wäre das nicht zu schaffen, diese 220 Szenen. Und wir haben, oder ich habe mich dazu entschlossen, dieses Stück als ein nicht Betrachter, also Zuschauertheater zu machen, sondern ein Rundherum, wo der Zuschauer mittendrin ist im Geschehen und es nicht nur beobachtet, sondern Teil der Handlung ist mit allen seinen fünf Sinnen. Also er kann zuschauen und zuhören, er kann die Requisiten angreifen und antasten, er kann in den Büchern blättern. Der Geruchssinn wird beansprucht, weil wir verschiedene Spielorte verstreut über das ganze Gelände haben, verschiedene Räume wie ein Bad, das riecht dann halt wie ein Bad mit Eau de Cologne oder Badewasser. In einer Küche, in einer historischen Spielküche wird gekocht, da werden Zwiebeln angeröstet, da wird Speck geschnitten und dann das Publikum ausgegeben. Ein großes Lazarett, was auch vorkommt, da riecht es dann natürlich wie eine Arztpraxis. Also der Geruchssinn ist ein sehr entscheidender Sinn, der im Normaltheater nie zum Tragen kommt. Und dann ist ganz wichtig der Geschmackssinn, denn das Publikum, das Stück dauert ja über 7 Stunden, die Aufführung, wird den ganzen Abend über verpflegt, damit es bei Kräften bleibt. Es kann Kaffee haben, es kann Bier oder Wein trinken, es kann Mineral haben, es kriegt kleine Dinge zu essen während dem Abend und bekommt aber dann auch noch zusätzlich in der Pause ein dreigängiges Diner serviert.
Das ist also Totaltheater für alle Sinne, aber Karl Kraus führt uns ja ins Hinterland, in die Gesellschaft, die den Krieg gemacht hat. Ichsüchtig und gewinnlüstig. Wie setzen Sie das szenisch um? Die Vorlage hat ja etwas Filmisches.
Naja, Gott sei Dank, wir spielen die Szenen im Hinterland und nicht an der Front. Das würde wahrscheinlich sehr schnell dann zu so einem Propagandastück für den Krieg ausarten. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja den Krieg sozusagen als etwas Grässliches zeigen, was es ja auch war und immer noch ist. Und der Karl Kraus hat die wahren Schuldigen eben nicht bei den Militärs, bei den Soldaten, bei den Offizieren und Generälen gesehen, sondern bei den Zivilisten im Hinterland, in den Amtsstuben, in den Büroräumen, in den Kaffeehäusern. Und in den Redaktionen, das größte Feindbild, das er hatte, waren die Journalisten. Es war der erste Krieg, der erste Weltkrieg, wo wirklich die Öffentlichkeitsarbeit und Publicity eine Rolle gespielt haben. Das gab es vorher nicht. Mit Zeitungsberichten und Propagandamaterial und allem Möglichen, um die Leute bei der Stange zu halten. Die waren ja zwar anfänglich, also das war im Juni 1914, begeistert und waren frenetische Befürworter des Krieges, sowohl in Wien als auch in Berlin. Und das hat sich natürlich sehr schnell gelegt, als die ersten Ehemänner und Söhne und Opfer nicht mehr nach Hause gekommen sind und das Essen knapp wurde und das ganze Entsetzen dieses Krieges zutage getreten ist. Da sind die Leute natürlich dann vom Glauben abgefallen und wurden sehr unwillig, diesen Krieg fortzusetzen. Und da brauchte es eine sehr, sehr intensive Propaganda, um denen vorzulügen, dass es toll steht und dass die Truppen an der Front siegreich sind und dass man die Russen und die Franzosen und die Engländer jeden Tag schlägt und Gefangene macht und Waffen erbeutet. Das war aber zumindest übertrieben, wenn nicht erfunden. Also der Begriff des Fake News, der ja erst mit Donald Trump vor wenigen Jahren in unseren Sprachgebrauch aufgenommen wurde, den gab es damals schon.
Dann erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen von Szenen dieser großen Dichtung und ihren Darstellern. Es sind zum Beispiel wiederkehrende Figuren da, der Optimist und der Nörgler.
Ja, es gibt ganz wenig wiederkehrende Figuren. Es sind 220 Szenen an den unterschiedlichsten Schauplätzen mit den unterschiedlichsten Charakteren. Es gibt 1400 Rollen und Personen, die in dem Stück auftreten. Es ist ein bisschen ein Sammelsurium von Szenen, die eigentlich von der Geschichte her nicht zusammenhängen, außer dass sie halt in den 4,5 Jahren des Krieges stattfinden. Das ist ein bisschen wie im Internet, wo man ja auch nicht linear einem Link folgt, sondern surft. Am normalen Theater sehen Sie die Stücke linear, immer mit der Abfolge A, B, C, D, E. Wenn Sie Romeo und Julia anschauen und Sie haben zu Beginn nicht gesehen oder haben versäumt, dass die beiden Familien zerstritten und verfeindet sind, dann werden Sie den Rest des Stückes nicht begreifen. Und bei uns kann man die Reihenfolge eben verschiedentlich kombinieren. Und das liegt aber in den Händen des Zuschauers, der sich nach jeder Szene aussuchen muss. Er muss die Freiheit, die wir ihm geben, muss er genießen und benutzen, wem er als nächstes nachfolgt, welche Szene er sich als nächste anschaut und welcher Person er folgt. Es sind einige Szenen oder viele Szenen finden bei uns gleichzeitig statt. Das heißt, wenn Sie sich eine Szene im Badezimmer anschauen, versäumen Sie die im Lazarett und in der Küche und im Salon. Also je aktiver Sie sich in dieses Stück hineinbegeben, desto mehr haben Sie davon.
In Berlin ist dieses inzwischen 7-stündige interaktive Simultantheater jetzt in der Belgienhalle Gartenfeld in Spandau zu sehen. Was macht denn diese Halle aus? Was erwartet das Publikum da, das eben, wie Sie beschrieben haben, von Spielort zu Spielort eigenverantwortlich in der Auswahl wandelt?
Diese Insel Gartenfeld im Norden von Siemensstadt ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete, die Berlin im Moment hat. Entstehen dort 3.800 Wohnungen auf dieser Insel. Die ist eingeschlossen vom Spandauer Schifffahrtskanal und dem Hohenzollernkanal. Und da entstehen Schulen und Kitas und Infrastruktur. Das wird in den nächsten Jahren ein ganz wichtiger Stadterweiterungsteil sein. Und auf diesem Gelände steht die sogenannte Belgienhalle. Die wurde 1917 vom deutschen Heer, wurde es in Nordfrankreich, wurde diese Halle erbeutet, dort komplett abgebaut und in Spandau auf der Insel Gartenfeld wieder aufgebaut. Das ist eine riesige Halle, die ist 150 Meter lang und 25 Meter breit und 17 Meter hoch. Also es ist ein gigantisches, sehr schönes Bauwerk. Es wurden dann später auch noch von dem Siemens-Architekten hier in Berlin dazu Bauten geschafft. Und für uns dort spielen zu können, ist natürlich ein Geschenk, weil es das Authentische aus 1917, dass wir in einer Halle spielen, die tatsächlich dem Ersten Weltkrieg entsprungen ist, ist natürlich toll. Ganz wichtig ist in unserem Stück eine Eisenbahn, die wir auch aus Wien mitgebracht haben, eine Lokomotive mit Waggons, die durch diese Halle immer hin und her fahren, ein bisschen als eine mobile Bühne. Und dazu muss ich sagen, dass es in der Halle, als wir gekommen sind, vor einem Jahr, noch keine Schienen gab. Da war ich ein bisschen verzweifelt, bis ich dann Verantwortliche von der Deutschen Bahn getroffen habe, die uns diese Schienen gesponsert haben. Wir haben sehr viele Unterstützer. Auch der Besitzer der Halle gibt uns dieses Bauwerk umsonst, dass wir da drin aufführen können. Wir sind die Ersten, die dort sozusagen Kultur machen.
Jetzt sind dabei Handys ausdrücklich erwünscht, denn darauf gibt es über Quellcode Zusatzinformationen zum Stück. Also man darf da mit Handy rumrennen.
Man ist heutzutage historisch mit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr so auf Du und Du. Im Zweiten Weltkrieg kennt man sich noch aus. Da das aber in einigen Szenen, in vielen Szenen eine Rolle spielt, dass man ein bisschen Bescheid weiß, um was es da geht, haben wir nicht nur ein Programmheft, ein Programmbuch herausgegeben, wo jede Szene kurz beschrieben ist, sondern auf dem Fußende jeder Seite findet man einen QR-Code und kann mit seinem Handy diesen QR-Code scannen und dann erscheinen auf dem Handy die kompletten Hintergrundinformationen.
Sie haben bereits erwähnt, dass zur Eintrittskarte zum Preis von 115 € auch ein üppiges Menü gehört. Es drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass es sich bei die letzten Tage der Menschheit doch sehr um ein Spektakel oder neudeutsch ein Event handelt. Widersprechen Sie dem?
Nein, es ist sicher ein Event, ist ja Englisch und heißt ja nur Ereignis. Im normalen Theater ist die Alternative zuschauen oder schlafen. Mehr Freiheiten haben Sie da nicht und bei uns haben Sie eben alle Freiheiten. Sie können auch ins Freie gehen, wir spielen auch um die Halle herum im Freien, wo mit der Eisenbahn hinausgefahren wird. Sie können das Stück erleben.
Paulus Manka, Sie machen nicht kleine, bescheidene Stadttheaterinszenierungen, sondern Sie suchen immer den großen Parcours, die interaktive Theaterskulptur, Furor und Sinnenrausch, zuvor vor 25 Jahren in Alma, Showbiz am Ende. Wie sind Sie denn Theaterberserker geworden?
Naja, schauen Sie, dieses Stück, Die letzten Tage der Menschheit, ist das umfangreichste und größte Stück, das jemals für das Theater geschrieben wurde. Diesem monumentalen Entwurf muss man ja entsprechend begegnen. Das kann man ja nicht 2 Stunden im Renaissance-Theater machen, sondern das braucht eine gewisse Form, die dieser literarischen Großtat gerecht wird. Das ist Theater in Augenhöhe und nicht nur den Zuschauerposten einnimmt, sondern ein Beteiligter ist, wenn man das möchte. Sie können sich auch in eine Ecke setzen, Sie können sich in eines der Lazarettbetten legen und sich dort eine Viertelstunde ausruhen, wenn Sie nach, ich weiß nicht, 5, 6 Stunden schon ein bisschen ermattet sind, kommt eine Krankenschwester und gibt Ihnen einen Kaffee oder eine Suppe. Also
eine Aufbauspritze.
Ich meine, gegen 2 Uhr früh, so lang dauert das Stück, ja, ist man dann schon ein bisschen vielleicht ermattet und braucht ein bisschen Erholung, und das können Sie sich bei uns auch holen. Das haben Sie im normalen Theater ja auch nicht.
Ausverkauf oder Knast wird in einer Wiener Zeitung anlässlich der Erstaufführung 2018 das Motto des Impresarios Paulus Manka zitiert. Subventionen gibt es meist keine. Sie haben eben schon geschildert, hier in Berlin gab es doch ein bisschen was. Auch die Lotto-Stiftung hat, glaube ich, bezuschusst.
Ja, das war gar nicht einmal ein bisschen was. Ja. Die hat uns das Leben gerettet, die Lotto-Stiftung. Mhm. Dieser Satz, Überleben oder Knast, hat jetzt nicht mit kriminellen Tätigkeiten zu tun. Das beschreibt nur, dass ich ein sehr hohes persönliches Risiko bei der Entstehung des Stückes eingegangen bin. Und wenn es nicht so ein großer Erfolg gewesen wäre, der uns ja eben auch nach Berlin treibt, dann, und wir in einem Schuldenberg erstickt wären, dann sähe ich jetzt vielleicht, weil wäre ich auch nicht im Knast, aber dann würde es uns schlecht gehen. Da der Erfolg groß war, der Spiegel hat geschrieben, ein Gesamtkunstwerk, wurde also sehr akklamiert und hat uns ermutigt, das Stück weitere 2 Jahre in Österreich noch zu spielen und heuer das erste Mal eben in Berlin.
Dann Paulus Manka, toi 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 und viel Erfolg.
Ich danke Ihnen.